ARD. Komm mit in den Garten, der ARD Garten Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Pfingstrosen. Und da werdet ihr euch jetzt sagen, hä, was, im März? Pfingstrosen? Die Pfingstrosenzeit ist doch erst viel später. Ja, das stimmt, April, Mai, Juni, da blühen die Pfingstrosen. Aber man kann ja auch jetzt schon mal an später denken, denn Pfingstrosen, wenn man die jetzt irgendwie noch im April, Mai und Juni zum Blühen bekommen möchte, im Garten einfach haben möchte, kann man die durchaus noch pflanzen. Und dazu bin ich heute in die Staudengärtnerei zu Pascal Klenert gefahren. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Und du kennst dich aus in Pfingstrosen. Du hast nämlich auch ganz viele verschiedene Pfingstrosen im Sortiment. Dann lass uns mal drüber sprechen. Ist es jetzt sinnvoll? Kann man das jetzt noch machen, ja oder nein, zu pflanzen jetzt im März?
Grundsätzlich jetzt im Frühjahr kriegt man die Pfingstrosen immer im Topf oder im Kübelchen zu kaufen. Und darauf sollte man auch unbedingt Wert legen. Wurzelnackte Ware im Frühjahr ist kritisch zu betrachten, da die den ganzen Winter angetrocknet sind und dementsprechend in diesem Jahr dann nicht mehr blühen werden.
Das heißt, wurzelnackt ist all das, was ich nicht im Topf, sondern einfach, wo man blank sieht, nackig, sagt es ja schon, das ist dann eher so im Herbst vielleicht pflanzen, so wie bei Rosen?
Ganz genau. Also die wurzelnackte Ware ohne Erde an den Wurzeln, die kann man gerne im Oktober so erwerben und dort direkt einpflanzen. Das funktioniert. Das ganze restliche Jahr über würde ich sie immer getopft erwerben.
Also dann kann ich sie jetzt im Frühjahr noch pflanzen. Ginge auch im Sommer, wenn ich mich jetzt später erst für eine Pfingstrose im Garten entscheide?
Ja, grundsätzlich, solange die im Topf sind, kann man die ganzjährig setzen. Das ist gar kein Problem.
Gut, dann ist natürlich die Frage, wohin setzt man eine Pfingstrose?
In den Garten. Ja, also das ist wichtig bei Pfingstrosen. Die sollten einen Platz bekommen, idealerweise ein bisschen sonnig. Die Strauchpfingstrosen, wo wir dann bestimmt nochmal drauf eingehen werden, dürfen auch etwas halbschattiger gepflanzt werden. Wichtig ist, der Platz sollte dauerhaft sein. Das sind konkurrenzstarke Pflanzen, die wachsen am Anfang langsam los, werden aber im Laufe der Jahre sich erst richtig entwickeln und zeigen, was sie drauf haben. Also die sollten einen dauerhaften Standort bekommen, wo sie hingesetzt werden.
Genau, du sagst es schon. Es kommt drauf an, was ich für eine Pfingstrose mir in den Garten setze. Dann lass uns mal über die verschiedenen Pfingstrosenarten sprechen. Du hast gerade gesagt, Strauchpfingstrosen gibt es und Staudenpfingstrosen?
Genau, die gibt's. Und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die intersektionalen Pfingstrosen. Das ist eine Mischung oder eine Kreuzung aus Strauch- und Staudenpfingstrosen. Und in die drei Gruppen werden alle Pfingstrosen grundsätzlich erstmal unterteilt. Genau.
Gut, dann lass ihr uns mal durchgehen, die drei Gruppen. Fangen wir an mit den Staudenpfingstrosen.
Okay, die Staudenpfingstrosen werden auch nochmal unterteilt in Wildtypen. Dann werden sie in die Officinales, also in die normalen Bauernpfingstrosen unterteilt und dann kommen sie nochmal in den Edelpfingstrosenbereich, die Peonia lactiflora-Typen. Das hat auch was mit der Blühzeit zu tun. Diese Wildformen sind im Regelfall meistens sehr frühblühend. Dazu zählt zum Beispiel die Netzblattpfingstrose oder die russische Pfingstrose Peonia milkosewitschii. Die blühen schon im April. Die Bauernpfingstrosen, die Officinalis-Typen, blühen meistens so zum Muttertag, also Mai. Und die Lactiflora-Typen, die Edelpfingstrosen, blühen meistens so im Juni.
Und was ist das, was man so zu kaufen kriegt in rosa oder auch in einem dunklen Lila, diese gefüllten Pfingstrosen? Zu welcher Kategorie gehören die?
Das werden die Lactiflora-Typen sein, die halt auch zu Pfingsten, also im Juni, meistens ist ja meistens im Juni, zur Blüte kommen.
Also Edelpfingstrosen. Ist es so eine Bauernpfingstrosenart?
Nein, wir haben ja mit den intersektionellen und mit den Strauchpfingstrosen noch gar nichts jetzt zu tun. Wir sind wirklich nur bei den Staudenpfingstrosen, welche eben auch nochmal in drei Gruppen unterteilt werden. Und die Bauernpfingstrosen, das ist ja der Officinalis-Typ, der zum Muttertag blüht, also vor den Edelpfingstrosen. Und die erkennt man übrigens daran am Blatt. Die haben ein bisschen rundlicheres, fingerartiges Laub, ist auch deutlich weicher. Und die Edelpfingstrosen, die werden auch im Regelfall, also die zu Pfingsten blühen, die werden im Regelfall auch höher, haben gegliederte Blätter, also die haben so Rillen drin, sind sehr ledrig. Ne? Und die haben auch meistens diese interessanten Stängel, die sind häufig auch dunkler oder.
Und von der Blüte sehen die sich aber alle ähnlich?
Grundsätzlich kann man sagen, die sehen sich ähnlich. Bei den Officinalis-Typen gibt es halt das klassische Rosa, Weiß und Rot. Und bei den Edelpfingstrosen, die Lactiflora, da wurde deutlich mehr Züchterfreundschaft gefunden. Und da gibt es dann, sage ich mal, bestimmt hunderte bis tausende Sorten, wo man mehrfarbige hat, wo man bis ins Gelb reingezüchtet hat und so weiter und so fort.
Und Staudenpfingstrose sagt ja schon der Begriff, es ist eine Staude, das heißt, die kommt jedes Jahr wieder.
Richtig, und das ist bei dieser Gruppe halt sehr auffallend, die sind im Winter komplett eingezogen. Typisch für Stauden, Stauden sind ja die Krautigen, die sind weg im Winter und kommen mit der neuen Vegetationsperiode, also jetzt im März wieder aus der Erde, kann ich dir auch gerne dann zeigen. Da siehst du nämlich jetzt schon überall die ersten Staudenpfingstrosen aus der Erde gucken.
Okay, dann lass uns mal direkt zu den Strauchpfingstrosen rüberhüpfen. Wie unterscheiden die sich jetzt auch erstmal vom Anblick zu den Staudenpfingstrosen?
Das ist jetzt sehr auffallend. Die Strauchpfingstrosen, wie es der Name sagt, sind verholzend und die sind ganzjährig zumindest mit ihrer Rinde zu sehen. Die werden auch im Gegensatz zu den Staudenpfingstrosen 1,5 bis 2 Meter hoch. Und auch diese Höhe von ihrem Holz, das behalten die auch im Winter, logisch. Wie bei anderen Sträuchern oder Gehölzen eben auch.
Jetzt überlege ich gerade, was ich im Garten habe und ich denke, ich habe eine Staudenpfingstrose, weil da ist nichts mehr und die wird auch gar nicht so hoch.
Ganz genau. Also Staudenpfingstrosen, bei 1 Meter ist eigentlich Schluss. Und bei den Strauchpfingstrosen, die schaffen eben das Doppelte. Und was ich halt an Strauchpfingstrosen so schätze, ist die sehr frühe Blütezeit bereits im April. Also meistens so 20. bis 25. April, wenn man Glück hat, fangen die schon an zu blühen. Hängt auch wieder ein bisschen von der Wildart an sich ab, aber sehr, sehr spektakulär. Und die haben dann auch diese schalengroßen Blüten, also die wirklich das Volumen von 2 Händen einnehmen.
Ach, das hört sich gut an. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt gar nicht auf dem ersten, so, wenn ich mich erinnere, wie das aussieht, wie der Unterschied ist. Und falls es euch auch so geht, ihr könnt einfach mal auf den Link in den Shownotes klicken. Da haben wir euch ein paar Bilder zusammengestellt, damit man da einfach auch einen Überblick behält. Okay, wenn jetzt eine Strauchpfingstrose, kommt auch jedes Jahr wieder? Oder gibt es da Unterschiede auch, was den Standort und die Pflege betrifft?
Also wir beschäftigen uns mit der Pfingstrose, mit einer Gattung, die wirklich sehr langlebig sind. Also 50 Jahre bei so einer Pflanze ist gar kein Problem. Also man muss sich hier um die Langlebigkeit der Pfingstrose überhaupt gar keine Sorgen machen. Wichtig ist eben der Standort, das muss so ein bisschen passen. Die Strauchpfingstrosen, die haben halt nichts dagegen, wenn sie etwas geschützter bzw. etwas halbschattiger stehen. Der Hintergrund ist hier folgender. Die haben eben eine sehr, sehr frühe Blütezeit. Und würde man die jetzt sehr freistellen, auch sehr sonnig setzen, könnte man unter Umständen in der Gefahr unterlaufen, dass die Blüten bzw. die voll entwickelten Knospen mal von den Nachtfrosten Schaden nehmen können. Ich würde auch generell bei den Strauchpfingstrosen immer im April ein bisschen Acht drauf geben, ein Vlies daneben legen, falls einfach nochmal so eine Frostnacht gemeldet ist, dass man abends mal fix ein Vlies drüber legt. Ja, dieses dünne Deckchen, das hilft so viel, macht so viel aus. Und damit kann man der Pflanze und natürlich dem Blütengenuss einiges gegen tun.
Und würdest du sagen, dass eine Strauchpfingstrose als auch eine Staudenpfingstrose von der Pflege ähnlich aufwendig sind und auch Anfänger geeignet?
Ja, weil sie brauchen eigentlich nicht viel Pflege.
Okay, das ist schon mal gut. Lass uns darüber gleich sprechen. Vorher aber noch die dritte Gruppe, über die haben wir noch gar nicht gesprochen.
Genau, die Intersektionellen. Eine relativ neue Gruppe. Der Japaner Ito hat, ich glaube 1956, geschafft, Staudenpfingstrosen und Strauchpfingstrosen zu kreuzen. Das ging bis dato eigentlich nicht, oder man hat es geglaubt, dass es nicht geht. Der war aber so schlau, er hat die Pollen von den Strauchpfingstrosen eingefroren und hat dann die Pollen quasi auf den Staudenpfingstrosen bestäubt. Und da ist eine Gruppe entstanden, die für mich persönlich von großer Bedeutung ist. Sie sind halb verholzend. Das heißt, diese Pfingstrosen haben einen Stock bis 20 cm Höhe und dann werden sie erst weich vom Gewebe. Und das sorgt dafür, dass sie sehr, sehr standfest sind, aber kompakt im Wuchs sind. Wenn man sich eine normale Staudenpfingstrose anschaut, die eben, ich sag mal, zwischen 60 cm und 1 Meter hoch wird, die kippen gerne um, gerade wenn sie gefüllt sind, weil sie halt einfach ein sehr weiches Gewebe haben. Eine Strauchpfingstrose bleibt immer stehen, ist aber für viele Gärten zu hoch oder zu groß. Und dementsprechend ist diese dritte Gruppe, diese Intersektionelle, genau das Richtige mit ihren 60 bis 80 Zentimetern Wuchshöhe. Total standfest, kippen nicht um.
Super. Und von den Blüten dann auch so eine Mischung, oder?
Absolut spektakulär, weil wir haben 2 Gruppen. Strauchpfingstrosen und Staudenpfingstrosen, die drinnen stecken. Die wahre Farbvielfalt kommt meiner Meinung nach von den Strauchpfingstrosen. Die bringen exotische Farben mit wie Gelb, Orange. Ja? Und wenn man jetzt diese klassischen Stauden mit dem Strauch kreuzt, da sind Farben rausgekommen, das ist der Hammer.
Super. Hast du da vielleicht noch ein paar Sortenempfehlungen, wo du sagst, oh ja, die könnte man sich mal im Garten setzen und Freude dran haben die nächsten 50 Jahre?
Also bei den Intersektionellen finde ich beispielsweise Canari brillant. Das ist eben so eine lachsfarbene, sehr hübsch. Barcella ist eine der ersten, die mit auf den Markt kam. Eine gelb gefüllte mit roten Augen in der Mitte. Das sind zwei so Sorten, total spektakulär. Haben übrigens von allen Pfingstrosen, die intersektionellen, die längste Blütezeit bis zu 6 Wochen.
Oh, das ist schön, weil das ist dann auch immer so schade, ne? Wenn die dann blühen, dann eben nicht so lange und dann knicken die um. Aber sag ich mal, wenn du jetzt sagst, die Staudenpfingstrosen neigen dazu, dann umzuknicken, weil die eben nicht so einen festen Stock haben oder so einen festen Stiel, macht es dann Sinn, die anzubinden irgendwie?
Ja, ich selber würde natürlich nie eine Sorte pflanzen, die umkippt, weil mir ist das viel zu viel Aufwand, die anzubinden. Liegt aber daran, dass ich als Gärtner eben pragmatisch denken muss. Ja, also wer natürlich Pfingstrosen liebt und möchte gern so eine hohe Staudenpfingstrose haben, den ist irgend so ein Gitter oder irgend so ein Ring auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Oder man setzt sie halt zwischen Gehölze, zwischen niedrige, dass die irgendwo sich stützen können.
Okay. Und sag mal, Pascal, es gibt so Pfingstrosen, die blühen einfach nicht auf. Da hast du diese Color, du siehst auch die Farbe, die da angesetzt ist, aber irgendwie klappt das nicht. Woran liegt das?
Also wollen die Staudenpfingstrosen nicht blühen, liegt das eigentlich fast immer an der Pflanztiefe. Die wurden wurzelnackt im Herbst gekauft, was grundsätzlich völlig in Ordnung ist. Und selbst wenn man als Gärtner versucht zu erklären, so und so tief, meistens geht es schief. Die haben bereits im Herbst und auch im Topf, im Winter, im zeitigen Frühjahr ihre roten Augen. Und diese roten Augen, die sollen so ungefähr einen halben Zentimeter unter der Erdoberfläche sitzen. Also ganz knapp unter der Erde. So, und wenn man das ungefähr einhält, dann kommen die auch immer zur Blüte. Vielleicht nicht unbedingt im ersten Jahr, das klappt nicht immer bei einer Pfingstrose, dann bleiben die auch stecken, die Knospen. Aber spätestens im zweiten Jahr klappt das dann.
Okay, wenn ich jetzt auf Nummer sicher gehe und kaufe erstmal einen Topf, da ist das ja alles schon in der Erde. Wie tief pflanze ich das dann? Also ein bisschen tiefer als der Topfballen ist?
Nee, wenn die im Topf oder im Kübel von den Kunden quasi erworben werden, haben wir Gärtner die ja schon in die richtige Tiefe gepflanzt. Also da wird sie genauso eingesetzt im Gartenboden, wie man sie im Regelfall in dem Torf oder in dem Lehmsubstrat auch hatte.
Gut, und wenn ich mich im Herbst für wurzelnackte Pfingstrosen entscheide, dann muss der ja diese ganze Wurzel, was weiß ich, vielleicht ist sie so 10 cm lang, keine Ahnung.
Ist meistens länger, locker so 20 cm, die haben große, dicke Wurzeln. Da sollte man noch nichts dran rumschneiden. Umso mehr man daran schneidet, umso weniger werden sie in den nächsten 1 bis 3 Jahren blühen. Und das heißt, das Pflanzloch wird schön großzügig und tiefgründig vorbereitet. Die Wurzel wird dann Probe reingesetzt, also probeweise mal in dieses Loch gepackt. Diese roten Augen, die Pflanze hat, sollten maximal einen halben Zentimeter unter der Erde sein. Und dann wird das mit dem Mutterboden und etwas Kompost gemischt, zugemacht, das Loch.
Gut zu wissen. Also wir wissen jetzt schon mal, wo wir sie pflanzen. Wir wissen schon mal, wie wir sie pflanzen. Die Pflanzung bei Stauden als auch bei Strauchpfingstrosen ist gleich?
Grundsätzlich ja. Gibt es nicht viel, was man beachten muss. Die setzen sich, auch wenn sie relativ dicht gepflanzt werden, über die Jahre durch. Die Strauchpfingstrosen, das kann man vielleicht nochmal erwähnen, sind grundsätzlich anspruchsloser, weil die wachsen am Naturstandort China beispielsweise, Japan, viel an Hängen. Und dementsprechend meistens eher, ich sag mal, durchlässige Böden, wo es Wasser schnell absickert, beziehungsweise wenig Wasserhaltevermögen ist. Also die brauchen es nicht mal so feucht und nährstoffreich.
Das ist gut zu wissen bei der Entscheidung des Standortes und wie mein Garten überhaupt beschaffen ist. Und wie ist es mit Dünger? Du sagst, bei der Pflanzung Kompost braucht so eine Pfingstrose, wenn die 50 Jahre alt wird und älter, braucht die auch mal Dünger?
Auch wieder ja und nein. Grundsätzlich ist es so, die Dinger, die bilden richtig dicke Wurzeln, die arbeiten auch schön im Boden, die nehmen sich schon das, was sie brauchen. Aber das ist der Punkt, wenn sie natürlich über so einen langen Zeitraum im Garten sitzen, man kann denen schon mal was Gutes tun. Also etwas Kompost mal im Herbst dranwerfen ist nie verkehrt. Bloß da eben auch aufpassen, dass man das nicht jedes Jahr macht, weil sonst häuft sich ja die Erdoberfläche ein bisschen an und dann werden sie irgendwann weniger blühen. Was immer hilft, Hornspäne oder Hornmehl bei den Pflanzen oder im Frühjahr im Laubwachstum kann man die auch mal flüssig düngen.
Das ist auch gut zu wissen, pflegeleicht also. Und gibt es einen Unterschied zwischen diesen drei Gattungen von Pfingstrosen mit der Pflege? Also du sagst, die Strauchpfingstrose bleibt stehen und die Staudenpfingstrose, krautig, ist weg. Muss man, die schneide ich ab, die Blätter irgendwann, oder?
Ganz genau. Die Staudenpfingstrosen werden geschnitten. Das macht man idealerweise im November. Das Laub würde ich auch immer entfernen. Hat was mit der Übertragung von Pilzkrankheiten zu tun. Viele Pfingstrosen neigen dazu, Pilze auf den Blättern gerade zum Ende des Jahres zu haben. Häufig sind es Schwarzflecken und deswegen das alte Laub entfernen. Bei den Strauchpfingstrosen lasse ich das Laub grundsätzlich und auch bei den Intersektionellen lasse ich das Laub grundsätzlich erstmal dran über den Winter. Das ist ein super guter Schutz, da ja eben diese Verholzenden auch mit 1 oder 1,5 Meter Höhe im Winter stehen. Und wenn dann das Laub mit dieser schützenden Decke quasi für diese Rinde da ist, ist das nicht verkehrt.
Okay, und du sagst, diese schwarzen Flecken, Pilzerkrankung, ist aber jetzt nicht schlimm für die Pflanze, oder? Weil ich habe das auch an meinen Pfingstrosen, aber tatsächlich auch erst im Herbst.
Ja, es ist sogar häufig so. Oftmals ist es auch, wenn sie an einem sonnigen, trockenen Standort platziert sind, dass die bereits im Ende Juli, Anfang August braune Blätter bekommen. Das stört die Pfingstrose aber nicht, weil die ist eigentlich mit ihrer aktiven Vegetation dann schon durch. Die hat also genügend Chlorophyll aufgesaugt und die Wurzeln gespeichert. Und das macht nichts. Deswegen ist halt nur im Herbst dieses Entfernen von den alten Blättern so wichtig, dass im Frühjahr der Pilz nicht gleich von den alten Blättern auf den neuen Austrieb übergeht.
Okay. Und dann frage ich mich, ich habe Pfingstrosen im Garten, ich erzählte es schon, sie blühen auch nicht so richtig. Ich habe manche, das sind einfach nur Blätter, da kommen überhaupt gar keine Stängel raus. Was mache ich damit? Soll ich die vielleicht mal komplett rausmachen, weil ich warte jetzt schon 5 Jahre drauf, dass da mal was blüht. Die waren halt schon im Garten, aber habe halt echt nur Freude an den Blättern, die ist auch so mäßig. Was kann ich denn da machen?
Aber die steht sonnig grundsätzlich.
Nee, die steht so halb schattig.
Gut, selbst Halbschatten können die eigentlich ab. Ich würde empfehlen, die Pflanze tatsächlich im September oder spätestens Anfang Mitte Oktober mal aus der Erde zu nehmen. Ausgraben mit einer Grabgabel und dann, je nachdem, wie fett das Wurzelwerk ist, die mal grob durchzuteilen. Das ist manchmal auch nur mit Spaten oder Grabgabel selber möglich. Da braucht man sich auch keine Sorgen oder nicht weiter irgendwie Panik schieben, wenn man da aus Versehen mal was abbricht. Das ist nicht schlimm. Und dann würde ich die Pflanzen gut verjüngt richtig von der Pflanztiefe einsetzen, wie wir das eben schon besprochen haben, dass die roten Augen maximal 0,5 Zentimeter unter der Erde sitzen.
Und die roten Augen sehe ich dann im September auch schon?
Sieht man sehr gut, das bilden die bereits im August. Und deswegen September, Oktober ist der beste Zeitpunkt, um die rauszunehmen aus der Erde und durchzuteilen. Das machen wir Gärtner auch so, weil da sieht man es am besten, die Überwinterungsorgane.
Okay, also werde ich sie mal teilen und umsetzen. Mal gucken, ob es dann was wird. Oder ich kaufe mir einfach eine schöne Strauchpfingstrose, habe ich auch noch nicht im Garten. Oder eine intersektionelle. Es klingt ein bisschen, als wäre sie krank.
Das sagst du jetzt dazu. Nein, deswegen nennen wir sie eigentlich auch immer Ito, nach dem Züchter an sich. Ito-Pfingstrosen klingt dann doch ein bisschen hübscher.
Die intersektionelle, sie klingt auf jeden Fall nach was Besonderem. Dann kann man sich ja mit den Sorten einfach mal im Vorfeld beschäftigen, was es alles gibt, sich auch mal ein paar Bilder angucken. Denn ich glaube, die ein oder andere Pfingstrose ist durchaus auch bienenfreundlich. Also die gefüllten können wir da, glaube ich, ausschließen, da kommt die Biene gar nicht ran. Aber die anderen schon.
Ja, also einfache bzw. halb gefüllte gehen immer. Die haben genügend Pollen und Nektar vorhanden. Bei den Strauchpfingstrosen, selbst da bei den gefüllten, würde ich mir gar nicht mal so die Sorgen machen, da man da eigentlich immer sehr guten Pollen erkennt. Gibt mal bei den Lactifloras, bei diesen Edelpfingstrosen durchaus Typen, die halt so voll gefüllt sind, dass man nichts mehr sieht. Da ist halt dann ausnahmsweise für die Biene nichts dabei. Aber bitte nicht vergessen, zu Pfingsten blüht dann doch schon viel im Garten. Wenn man da eben eine Pflanze hat, die jetzt nicht der Bienenfreund ist, dann kann man vielleicht damit leben.
Man kann sich auch einfach mal eine Pflanze in den Garten stellen, die einem gefällt.
Das ist eigentlich das Wichtige. Man muss Spaß an seinem Garten und an seinen Pflanzen haben.
Das haben wir. Dankeschön für die vielen Tipps zu den Pfingstrosen, Pascal.
Gerne, gerne.
Und falls ihr euch nochmal über die Sorten informieren wollt, wie die alle aussehen, wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes. Ja, und in der nächsten Folge, die in 14 Tagen erscheint, geht es ums Staudenteilen. Das kann man ja im Frühjahr und im Herbst machen. Alle Details dazu hört ihr dann in 14 Tagen hier in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst so Podcasts hört. Und ab sofort findet ihr auch alle Komm mit in den Garten Podcast-Folgen bei YouTube.